Wer stört hier eigentlich wen? Ich glaube, das sind Fragen, die ganz fundamental sind, die philosophisch fundamental sind, aber gleichzeitig auch fundamental für jeden von uns im Alltag, weil sich hier Erfahrungen widerspiegeln. Und das geht wirklich vom Stromausfall bis zu dem Gefühl, mein Körper stört mein Wohlbefinden. Fundamentale Erfahrungen, die jeder von uns auch im Alltag machen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein unglaublich facettenreiches und produktives Thema ist.
Lech Zürs präsentiert Denken am Berg.
Herzlich willkommen bei Denken am Berg, der Podcast zum Philosophikum in Lech, in dem wir uns den großen Themen unserer Zeit widmen. Mein Name ist Anja Stegmeier und ich treffe heute zwei besondere Gäste zum Gespräch. Ich begrüße Konrad Paul Lissmann bei mir im Studio in Wien. Er ist der wissenschaftliche Leiter des Philosophikums seit der Gründung 1996 und war viele Jahre Professor für Philosophie an der Universität Wien. Er hat als Essayist und Kulturpublizist zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt zum Thema Verantwortung und zu den Lügen unserer Zeit. Und ich begrüße Barbara Bleisch, die neue Co-Intendantin des Philosophikums. Die Philosophin und Journalistin hat ebenfalls zahlreiche Bücher veröffentlicht, die sich mit Fragen der Ethik beschäftigen. Darunter die Bücher »Warum wir unseren Eltern nichts schulden« und »Kinder wollen«. Barbara Bleisch ist zudem Moderatorin der Sternstunde Philosophie des Schweizer Radio und Fernsehens. Sie ist uns aus der Schweiz in Zürich zugeschalten. Hallo.
Hallo, freue mich sehr.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, herzlich willkommen. Liebe Frau Bleisch, lieber Herr Lissmann, Sie bilden künftig die Doppelspitze des Philosophikums. Wie kam es denn eigentlich zu der Zusammenarbeit?
Ja, wenn ich beginnen darf, Barbara Bleisch kenne ich schon sehr, sehr lange. Unsere Kooperation begann eigentlich jenseits des Philosophikums im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten. Barbara Bleisch hat mich vor vielen, vielen Jahren angefragt, ob ich einen Beitrag schreiben kann zu einem Sammelband, der sich der spannenden Frage widmete, ob Ethiker, also Menschen, die sich professionell und philosophisch mit Fragen der Ethik beschäftigen, auch bessere Menschen, moralisch bessere Menschen sein müssten. Das war natürlich eine sehr interessante Frage, die ich natürlich sofort mit Nein beantwortet habe und das dementsprechend ausgeführt habe. Und daher resultierte zuerst eben eine fachliche Kooperation und Barbara Bleisch hat mich dann mehrmals zu den Sternstunden Philosophie eingeladen. Da lernten wir uns dann auch besser kennen. Es entstand eine Freundschaft beziehungsweise aus meiner Seite her sehr bald der Wunsch, sie zum Philosophikum zu Vorträgen einzuladen, was sie dann auch gemacht hat mit großem Erfolg. Und sie war dann auch sehr lange Mitglied der Jury des Traktatus Essaypreises des Philosophikum Lech, hat also von daher eine sehr intensive und enge Beziehung zum Philosophikum Lech aufgebaut, sodass es fast logisch schien, als die Agenden des Philosophikums immer umfangreicher waren aus einer Tagung, die 2,5 Tage ursprünglich gedauert hat, ist ja jetzt fast eine ganze Woche geworden mit unterschiedlichsten Programmpunkten und das Ganze zu programmieren, zu koordinieren, organisatorisch zu betreuen, inhaltlich zu betreuen, erforderte tatsächlich auch eine Ausweitung des Leitungsgremiums und so war es sehr, sehr naheliegend, Barbara Bleisch anzufragen, zu bitten, ob sie hier nicht sozusagen mit mir gemeinsam diese Leitung übernehmen kann.
Frau Bleisch, wie ist das jetzt für Sie, neu sozusagen dazuzukommen? Wie wollen Sie sich da einbringen? Wird sich da mit Ihnen auch etwas verändern?
Naja, also erst einmal schildert das ja Konrad Paul Lissmann wie so einen organischen sozusagen Pflanzenprozess fast schon. Man wächst da so rein und dann war es logisch, dass ich da mitmache. Erst einmal möchte ich sagen, es freut mich wahnsinnig, dass Konrad Paul Lissmann mich dazugeholt hat. Tatsächlich bin ich dem Philosophikum schon sehr, sehr lange verbunden und schätze Konrad Paul Lissmann enorm, wie auch überhaupt das ganze Leitungsteam vor Ort. Es, was Veränderungen anbelangt, ist ja völlig klar, man soll nicht etwas verändern, was einfach großartig läuft. Also ich sehe jetzt im Moment nicht den Sturm aufs Kapitol sozusagen. Es gibt nicht das Gefühl, dass da etwas zu Tode gelaufen ist. Gerade auch dieses Jahr sehen wir wieder, die Ticketverkäufe sind sensationell. Wir werden ein neues Lokal bespielen dürfen. Also es gibt viele Dinge, die einfach auch zu bewahren sind, weil sie so großartig sind. Dennoch würde ich vielleicht sagen, gibt es zwei Dinge, bei denen ich jetzt am ehesten das Gefühl habe, dass ich auch so meine Kernkompetenzen neben der Philosophie noch reinbringen kann. Das ist einerseits der Fokus aufs Gespräch. Philosophie ist ja wesentlich Gespräch. Das kann man schon bei Sokrates lernen. Entweder ein Selbstgespräch oder ein Gespräch mit dem Gegenüber. Und ich glaube, dass die Diskussionen, die wir am Philosophikum haben mit dem Publikum, dass die noch ausbaufähig sind. Und da werden wir auch ein bisschen dran schrauben. Und vielleicht entsteht da auch in Zukunft noch mehr. Und das andere Anliegen, was ich habe, ist vielleicht auch ein bisschen eine Verjüngung des Publikums. Das ist ein Thema, was mich auch in den Sternstunden natürlich begleitet, was alle Medienhäuser begleitet, was Kulturinstitutionen begleitet, dass wir darauf achten müssen, dass wir auch junge Menschen ansprechen und anziehen. Und ich glaube, da bin ich aber überhaupt nicht weit weg von dem, was auch Konrad Paul Lichtlein will. Also insofern freue ich mich vor allem, mit vereinten Kräften da mitwirken zu dürfen.
Darf ich dafür gleich anschließen, weil das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt und wir versuchen ja schon seit einiger Zeit gerade auch junge Menschen im Besonderen und speziell anzusprechen. Wir haben ein dank großzügiger Sponsoren ermögliches Stipendienprogramm aufgelegt. Das heißt, also wir vergeben jährlich 20 Stipendien für Studentinnen und Studenten, die sich um diese Stipendien mit einem Essay zum jeweiligen Tagungsthema bewerben können. Ich kann also alle jungen Menschen, die jetzt zuhören, nur einladen, sich zu bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis Mitte Juli. Und das ist natürlich ein Versuch, hier dann auch für diese jungen Menschen noch zusätzliche Programmpunkte anzubieten, um das attraktiv zu machen. Gespräche mit wichtigen Referenten im kleinen Kreis, Diskussionsgruppen am Rande des Philosophikums, Ausflüge. Das heißt, Lech bietet ja darüber hinaus viele Möglichkeiten auch für junge Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das ist uns, glaube ich, gemeinsam ein ganz wesentliches Anliegen. Hat natürlich oder wird natürlich auch in Zukunft damit zu tun haben, dass wir vielleicht an der Programmierung Akzente setzen, die besonders junge Menschen ansprechen. Und man muss es auch sagen, wir müssen hier natürlich auch bei jungen Menschen so ein bisschen das Image von Lech verändern. Denn solange Lech diesen Nimbus hat, ein exklusiver, sauteurer Nobel-Skiort zu sein. Damit lockt man sozusagen junge Menschen, die studieren, die ein geringes Einkommen haben, die wirklich darauf achten müssen, wann sie wo im Sommer ihr Geld ausgeben. Damit lockt man die nicht unbedingt in die Berge. Das heißt, wir müssen zusätzliche Attraktionspunkte, intellektuelle Attraktionspunkte, aber auch soziale Attraktionspunkte finden, um das für junge Menschen wirklich zu einem tollen Angebot zu machen.
Bevor wir darüber sprechen, zum Beispiel über das Philosophikum, das heuer stattfindet, das kommende, würde ich gerne doch auch Sie nochmal bitten, Herr Lissmann, ob Sie uns nochmal ein bisschen zurücknehmen können in die 90er Jahre zum Beginn des Philosophikums. Was war damals die Motivation und hat sich das jetzt so ein bisschen geändert? Wie hat sich das entwickelt für Sie?
Naja, man könnte sagen, das Philosophikum war der Startschuss zu einer ganzen Reihe von Veränderungen, die Lech mittlerweile erfasst hat. Die Idee ging ja ursprünglich auf den Schriftsteller Michael Köhlmeier zurück, der vom damaligen Bürgermeister von Lech, Ludwig Muxl, gefragt wurde, ob er nicht eine Idee hätte, dass man im Sommer oder im Spätherbst, das war die sogenannte tote Saison, etwas machen könnte in Lech, das attraktiv ist, das Menschen hinbringt, nicht nur Wanderer und Bergsteiger, sondern den Ort, das die Atmosphäre dieses Ortes, die Lage dieses Ortes auch für etwas anderes nutzbar zu machen. Und Köhlmeier hatte die Idee und hat ihm gesagt, also mach doch sozusagen eine philosophische Tagung, mach doch ein Philosophikum. Ja. Das ist einige Zeit lang ventiliert worden, diskutiert worden, man hat Kooperationspartner gesucht und über den damaligen Kulturlandesrat von Vorarlberg, der mich schon gekannt hat, hat man mich dann angefragt, ob ich so eine Tagung programmieren könnte, mir das vorstellen könnte. Das war 1996. Ich habe sofort zugesagt, weil ich da auch die Chance gesehen hatte, etwas zu machen, was es in dieser Art noch nicht gab. Nämlich einerseits eine hochkarätige Tagung, aber gleichzeitig eine, die publikumsoffen ist, die publikumswirksam sein will, die nicht im Elfenbeinturm der akademischen Philosophie verharren will. Also kein klassisches akademisches Symposium, sondern tatsächlich etwas, was diese Rolle der Philosophie auch als Begleitung, als Reflexion, als Kritik unserer Zeit unterstreichen sollte. Das zu machen, hat mich als jüngerer Mensch natürlich sehr gereizt. Ich habe zugesagt und das erste Philosophikum, das dann 1997 stattgefunden hat, über das Böse, war dann in der Tat ein unerwarteter Erfolg, der sich dann fortgesetzt hat. Wir sind dann expandiert, haben zusätzliche Formate entwickelt und nicht nur das, mussten immer wieder die Lokalität wechseln, weil der Publikumsandrang immer größer geworden ist, und wir sind jetzt sehr froh, dass wir mit den Lechwelten eine Heimstätte gefunden haben, die all unsere Bedürfnisse befriedigen wird. Aber das war auch sozusagen ein Startschuss dafür, Lech als Ort der geistigen, intellektuellen Begegnung zu etablieren. Es gibt jetzt das Literarikum, also eine literarische, poetische Veranstaltung. Es gibt Impact Lech, das heißt, das ist eine Veranstaltung, die sich vor allem mit energiepolitischen Fragen unserer Zeit auseinandersetzt. Es gibt Musikfestivals im Sommer. Das heißt, das Philosophikum steht nicht mehr allein, sondern fügt sich ein in eine breite Palette von kulturellen Angeboten. Es wird auch unsere Aufgabe sein, trotzdem die Besonderheit, die Einzigartigkeit des Philosophikums zu bewahren und weiterzuentwickeln.
1605 Einwohnerinnen und Einwohner, 1444 Meter hoch. Frau Bleisch, Sie waren auch schon öfter, bevor Sie jetzt mit wissenschaftliche Leiterin sind, zu Gast dort und waren öfters in Lech. Also wir befinden uns da in einem Bergdorf, ja, gerade zu der Jahreszeit. Was macht denn dieser Ort mit dem Denken?
Ich finde das eine wunderschöne Frage, und ich glaube tatsächlich, dass wir in der Philosophie heute fast so selten nachdenken über den Zusammenhang von Denken und von Orten. Früher war das ja gar nicht so sehr so. Also wenn man sich überlegt, wie viele Denker sehr stark sich mit dem Ort verbunden haben, denken wir an Diogenes in der Tonne oder denken wir auch an Heidegger in seiner Hütte zum Beispiel. Und tatsächlich glaube ich, Denken am Berg, das hat was. Ich würde vielleicht so drei Momente für mich unterscheiden, von denen ich denke, die sind interessant. Das eine ist, der Berg ist für mich ein Moment der Distanznahme. Ich glaube, wir alle denken oft, dass wir so gefangen sind im Gewusel des Alltags, eher in der Froschperspektive unterwegs. Und Denken, das hat was zu tun mit den luftigen Höhen, das hat was damit zu tun, sich zu distanzieren, wortwörtlich über sich hinauszuwachsen und von oben mal alles zu betrachten. Also Philosophie ist auch die Kunst der Distanznahme, würde ich sagen, zurücktreten, mal alles gelten lassen und aus der Distanz zerpflücken und anschauen. Insofern, glaube ich, ist das etwas, der Berg als Moment der Distanznahme. Dann ist der Berg uralt. Also ich finde, auch das ist nochmal eine Form der Distanzierung, das Jahrmillionen alte Gebirge, aus dem wir da stehen. Das geht bei mir zum Beispiel immer einher mit einem Gefühl der Bescheidenheit. Und Philosophie ist für mich auch die Kunst der Bescheidenheit. Ich finde, Philosophie als Größenwahn funktioniert überhaupt nicht. Es gab immer auch die größten wahnsinnigen Denker. Konrad Paul Liesmann kennt sich gut aus mit Friedrich Nietzsche zum Beispiel. Der hatte was von Größenwahn vielleicht oder Anwandlungen von Größenwahn. Aber mir waren die bescheidenen Denker immer lieber. Also zum Beispiel Seneca oder Montaigne, die wirklich sehr stark herausgestrichen haben, wie wenig wir eigentlich wissen und wie sehr es geht in aller Bescheidenheit, wie sehr es darum geht, in aller Bescheidenheit im Leben zurechtzukommen. Und dann der dritte Punkt ist natürlich auch immer so gewesen, dass die Philosophen und Philosophinnen sich gerne zurückgezogen haben. Natürlich gibt es auch die urbanen Denker, zum Beispiel Walter Benjamin ist ein Stadtdenker, aber viele haben mehr betont, dass wir weg müssen aus der Zivilisation, rein in die Natur, vielleicht auch ins Unverfälschtere, wenn es das denn gibt. Denken wir an Rousseau, das kann man auch bestreiten. Aber an sich mal ein bisschen weniger abgelenkt zu sein, wenn man denkt, das scheint mir schon was für sich zu haben. Und das leistet Lech in aller Deutlichkeit. Das ist ein kleiner Ort, wie jetzt deutlich wurde. Es gibt dann Begleitprogramme, Rahmenprogramme, vor allem auch eben literarischer Art, musikalischer Art, jetzt auch am Philosophikum. Aber insgesamt geht's ums Denken. gerade auch im Sommer, vielleicht auch ums Wandern. Beim Wandern kann man auch gut denken. Es geht nicht um Skifahren im Sommer, aber insgesamt, glaube ich, ist das wirklich diese Konzentration, die viele Leute schätzen.
Wenn ich da nur eine kleine Fußnote anfügen darf, ich kann das nur unterstreichen, was Barbara Bleisch jetzt gesagt hat, zu den größenwahnsinnigen Philosophen und ihr Verhältnis zum Berg. Es stimmt, Nietzsche hatte solche Anwandlungen, aber er war gleichzeitig wahrscheinlich einer der selbstkritischsten und selbstdestruktiven Denker, die ich kenne. Und er war aber auch gleichzeitig derjenige, der am allerliebsten am Berg gedacht hat. Zwar nicht in Lech am Altberg, sondern in Sils Maria in der Schweiz. Und die Eingebung zu Zarathustra empfing er ja angeblich 2000 Fuß über dem Meer. Das heißt, für ihn war genau diese Höhe, diese Distanz, diese Reinheit und Klarheit der Luft, die gleichsam die Reinheit und Klarheit des Denkens animieren sollte, widerspiegeln sollte, diese Möglichkeit, die Dinge abseits des Getriebes des Alltags zu betrachten, war für Nietzsche ganz, ganz wesentlich. Ich würde sagen, dass ein anderer Philosoph ungleich größenwahnsinniger war als Nietzsche, der sich auch tatsächlich immer durch Selbstzweifel gequält hat, nämlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der sich ja nahezu mit dem Weltgeist identifiziert hat, der wirklich geglaubt hat, die Weltgeschichte erfüllt sich in seiner Philosophie. Und das ist vielleicht nicht uninteressant, dass Hegel die Berge gehasst hat. Er war ein einziges Mal in der Schweiz und hat hier die damals noch gletscherbedeckten 4000er gesehen und darüber nichts anderes zu sagen gewusst in einem Brief an einen Freund. Jetzt bin ich in der Schweiz, jetzt sehe ich diese berühmten Berge. Ich verstehe überhaupt nicht, wenn man daran etwas finden kann. Das Einzige, was man von den Alpen sagen kann, ist, dass sie eben sind. Ohne Sinn und ohne Bedeutung. Das heißt, in dieser Arroganz der Natur gegenüber bei Hegel drückt sich wesentlich mehr von diesem philosophischen Größenwahn aus, als in dieser selbstquälerischen, aber gleichzeitig dann manchmal dann doch auch selbstüberheblichen Art und Weise, mit der Friedrich Nietzsche im Gebirge seine Wahrheiten, seine Einsichten, seine Reflexionen gesucht hat. Und seine Hauptfigur Zarathustra ist ja auch einer, der immer ins Gebirge geht, wo er allein ist, wo er allein denkt, mit wenigen Getreuen, aber dann wieder hinuntergeht, ja, hinuntergeht zu den Menschen, hinuntergeht in die Tiefe, so wie wir nach dem Philosophikum aus dieser sozusagen Reinheit und Klarheit des Diskurses am Berg, aus dieser Konzentriertheit, die uns dort ermöglicht wird, natürlich auch wieder hinuntergehen ins Tal, in die Städte, ins Getriebe, aber vielleicht mit einem etwas anderen Blick, als mit dem wir hinaufgefahren sind. Das wäre unsere Intention.
Herr Liesmann, Sie haben schon öfter darüber gesprochen, Sie sind leidenschaftlicher Rennradfahrer. Ist das eine Tätigkeit oder ein Zustand, bei dem man besonders gut denken kann? Oder geht es da vielleicht auch gerade um das mal nicht denken?
Na, es geht mal darum, sich bei so einer Ausdauersportbetätigung mal auf Dinge zu fokussieren, die im Alltag so gar nicht bemerkbar werden. Etwa seinen eigenen Körper, seine Leistungsfähigkeit, seinem Atem, seine Konzentrationsfähigkeit. Und gerade das Fahren mit dem Rennrad hat da so einige Dimensionen. Es gibt Situationen, da muss man einfach auf die Straße aufpassen oder auf den Verkehr. Und dann gibt's Situationen oder Abschnitte, wenn man also etwa einen Alpenpass hinaufklettert mit dem Rad. Das ist eine der meditativsten Tätigkeiten und Bewegungen, die ich kenne. Und da werden die Gedanken tatsächlich in einer Art und Weise frei, wie es mir am Schreibtisch eigentlich nicht gelingt. Ich weiß jetzt nicht, wie die physiologischen Zusammenhänge sehen, warum, beschreiben ja auch andere, dass diese Art von Bewegung ganz bestimmte auch kognitive Aktivitäten ermöglicht. Aber ich würde schon sagen, dass vielleicht nicht alle, aber doch einige meiner Ideen, sofern ich überhaupt je Ideen hatte, mir beim Rennradfahren eingefallen sind. Und solange es mir körperlich möglich ist, werde ich diese wunderbare Sportart betreiben.
Frau Bleisch, wo Oder wie denken Sie denn am besten? Wo sind Sie am kreativsten?
Jetzt habe ich gedacht, Sie werden mich bestimmt fragen, ob ich Herrn Liesmann begleiten möchte auf eine Fahrradtour. Da müsste ich passen. Ich habe kein Rennrad. Das Fahrrad ist mein liebstes Fortbewegungsmittel im Alltag in der Stadt. Aber ansonsten bin ich eher gehend unterwegs. Und gehend denke ich auch sehr gerne. Also tatsächlich glaube ich, es gibt Momente, da kommt man nicht weiter im Nachdenken, im Schreiben eines Textes. Und dann ist Schuhe anziehen, raus in den Wald die allerbeste Methode für mich. Ich bin fast täglich im Wald. Ich wohne zwar mitten in der Stadt und trotzdem sehr, sehr nahe an einem sehr wunderbaren Wald, an einem Tobel. Oft finde ich da auch noch den Graureiher vor, der im Bach da irgendwo nach Essen sucht. Und das finde ich eine wunderbare Möglichkeit, Distanz eben wiederum zu gewinnen und auch im Gehen vielleicht einen gewissen Rhythmus zu kommen, der sich unterscheidet vom einfach stillen Sitzen. Gleichzeitig mag ich auch die Fokussierung, ich mag die Konzentration, ich mag das Weglassen. Das finde ich allerdings dann eher wirklich in der radikalen, im radikalen Aussteigen sozusagen. Also ich gehe immer mal wieder gerne in ein Zendo, also in ein Meditationszentrum und setze mich dann wirklich aus dem Kissen und schweige eine Woche. Das ist etwas, was ich sehr schätze. Vielleicht weniger um zu denken, als um nicht zu denken.
Ja, zum 27. Mal findet heuer das Philosophikum statt, vom 17. bis 22. September genau genommen. Und da kommen Philosophieinteressierte zum gemeinsamen Denken, eben nach Lech in Vorarlberg. Frau Bleisch, vielleicht können Sie uns zum Thema heuer schon verraten, eben was es sein wird. Und stehen vielleicht schon einige Vortragende fest? Gibt es einige neue Ansätze? Was können Sie uns verraten?
Ja, da gibt es natürlich eine Unmenge von Dingen, die wir jetzt erzählen könnten, was auch damit zu tun hat, dass Konrad Paulichmann und ich uns natürlich lange Gedanken darüber gemacht haben, was denn ein geeignetes Thema wäre. Und dann stellt man so ein Programm zusammen und spricht schon auch über inhaltliche Punkte. Vielleicht ganz kurz zum Thema. Das Thema ist ja quasi die Störung. Also es geht um eine Philosophie der Störung. Und ich glaube tatsächlich, die Störung oder Störmomente, das ist ein ganz fantastisches Thema, um über unsere Zeit nachzudenken. Und das ist ja auch immer ein Anliegen des Philosophikums, dass man nicht einfach ein schön geistiges Thema sich da glaubt, sondern auch ein bisschen versucht, mit Hilfe der Philosophie unsere Gegenwart zu verstehen. Und ich glaube, auch da kann man Unterschiedliches dazu sagen. Das eine ist das sogenannte Anthropozän, also die Zeit, in der wir leben, die Zeit, die stark von Menschen, von menschlichen Eingriffen geprägt ist, ist ja wesentlich ein Technozän, also eine Technik induzierte Zeit, eine technikfokussierte Zeit. Der Mensch gestaltet die Welt mit Hilfe von Technik. Und damit entstehen natürlich neue Abhängigkeiten von jenen, die die Technik verantworten. Und die meisten Störmomente, die uns so richtig aufregen, sind auch technisch induziert. Also das ist die Fahrleitungsstörung, das ist der Stromausfall, das ist der Moment, wenn das Handy sein Update nicht machen kann, der Computerabsturz, der Drucker, der einen Druckerstau hat. Das sind die klassischen Störmomente im Alltag, die uns so richtig in Rage bringen. Das heißt also für mich, über das Technozellen nachdenken können wir gut anhand der Störung. Dann glaube ich, der Begriff der Störung hilft auch zu verstehen, was gerade passiert in unseren sehr angestrengten Diskursen öffentlicher Art. Ich glaube, wir haben ein Problem damit, noch sinnvoll, gehaltvoll, klug, offen miteinander zu sprechen. Sofort wird beklagt, dass jemand sich mikroaggressiv traumatisiert fühlt. Es gibt Diskursverbote, es gibt Redeverbote, Sprechverbote, Ausladungen und so weiter. Ich glaube, dass wir klarerweise mehr und mehr brüllen, statt miteinander reden. Und das alles, glaube ich, ist der Grund dafür, ist genau, dass wir uns wahnsinnig schnell gestört fühlen. In unserem Reden, in unserem Denken, weil wir eine spezifische Form der Empfindlichkeit entwickelt haben. Die hat etwas zu tun mit der aufgeladenen, aufgeheizten politischen Stimmung, aber auch mit den medialen Vermittlungen des Diskurses. Und deswegen glaube ich, auch darüber kann man sehr gut nachdenken anhand der Begriff der Störung. Und dann drittens würde ich sagen, die Störung ist natürlich ganz wesentlich, um eine Gesellschaft voranzubringen. Und auch da haben wir ein Problem. Wir leben in Zeiten, in denen wir sehr oft sagen, wir sind festgezurrt. Wir sehen, dass unser sogenanntes System man mag das Kapitalismus nennen, was immer das ist. Da gibt es viele Spielarten des Kapitalismus. Aber so die Grundtendenz, das Grundgefühl, dieses System, das bringt uns nicht weiter oder ist an ein Ende gelangt, aber wir haben keine Idee, wie es weitergeht. Das ist natürlich damit verbunden, dass wir Störmomente auch immer sehr schnell bekämpfen oder gar nicht mehr in der Lage sind, kreatives Denken zuzulassen, wirklich utopische Entwürfe uns auszudenken. Wir landen im Immergleichen, wir sind wie festgefahren in einer Wiederholungsschlaufe unseres Denkens. Und deswegen geht es uns auch darum, Störmomente zu rehabilitieren, also auch zu sagen, lasst uns mal nochmal überlegen, was ist eigentlich philosophisches Denken und war nicht gerade die Philosophie immer die Störung par excellence, weil sie gewagt hat, an Dogmen zu rütteln, weil sie gewagt hat, Widerrede zu leisten. Also das vielleicht mal so drei Grundideen, warum uns dieses Thema so vertraut ist. Konrad, vielleicht magst du ergänzen, bevor wir über das Programm sprechen, oder magst du schon einen Ausblick geben aufs Programm?
Nein, ich kann das nur unterstreichen, was du jetzt formuliert hast. Das waren genau die Intentionen. Und je mehr man über das Phänomen der Störung nachdenkt, umso faszinierender und ambivalenter erscheint dieses Phänomen. Es gibt ja neben den Philosophen auch andere Menschengruppen, die sich par excellence oder gerne als Störer begreifen, Künstler zum Beispiel, künstlerische, ästhetische Interventionen, künstlerische Provokationen sind ja seit den Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts, gehören ja zum Standardrepertoire künstlerischer Tätigkeiten. Aufregungen in diesem Bereich, Empörungsdiskurse in diesen Feldern erleben wir ja in unterschiedlichen Wellen immer wieder. Und ich möchte dann auch noch einmal unterstreichen, was Barbara Bleisch gesagt hat, dass die Philosophie selbst sich bis zu einem gewissen Grad als Störenfried empfunden hat. Also Sokrates war ja der große Störer. Er hat die Athener Bürgerschaft so sehr gestört, dass sie ihn ja zum Tode verurteilt haben. Und man muss sagen, aber wodurch hat er sie gestört? Indem er einfach nachgefragt hat, indem er also sozusagen vermeintliche Sicherheiten irritiert hat, indem er gefragt hat, ihr glaubt alle etwas zu wissen, jetzt erklärt's mir das, wisst ihr wirklich etwas? Und ihres eigenen Unwissens überführt, haben diese Bürger dann mit Zorn, mit Empörung, mit Aggression reagiert. Das heißt, der Prozess der Reflexion, des Denkens selber kann manchmal als störend empfunden werden, wenn man sich zu sehr in seinen Vorurteilen, heute würde man sagen in seinen Blasen, es sich eingerichtet hat, natürlich überhaupt nicht möchte, dass jemand sozusagen in dieser Blase eine andere Rolle spielt. Ich kann jetzt nur als Ausblick auf das Programm sagen, zu all diesen Facetten, die wir jetzt kurz angedeutet haben und die extrem spannend sind, werden wir Vorträge haben. Das heißt, es wird Gelegenheit geben, wie es ja immer unsere Intention ist, im Philosophikum wirklich einen interdisziplinären Dialog zu führen. Wir werden Gelegenheit haben, das Phänomen der Störung aus technischer, aus psychologischer, aus ästhetischer, aus politischer und natürlich aus fundamental philosophischer Sicht zu sehen, beziehungsweise darüber zu diskutieren. Ich möchte vielleicht nur noch auf einen Aspekt hinweisen, weil ich glaube, dass das sehr interessante inhaltliche Akzente sind, die hier gesetzt werden können, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns selbst ja sehr oft als störend empfinden. Der eigene Körper als Störfall. Er passt mir nicht. Er stimmt nicht. Er passt nicht zu mir. Er muss sich verändern. Er muss geändert werden. Er muss modifiziert werden. Oder wie ist es mit dem alten Begriff der Störung als Bezeichnung für eine psychische Irritation? Der gestörte Mensch, die gestörte Seele. Wer stört hier eigentlich wen? Ich glaube, das sind Fragen, die ganz fundamental sind, die philosophisch fundamental sind, aber gleichzeitig auch fundamental für jeden von uns im Alltag, weil sich hier Erfahrungen widerspiegeln. Und das geht wirklich vom Stromausfall bis zu dem Gefühl, mein Körper stört mein Wohlbefinden. Fundamentale Erfahrungen, die jeder von uns auch im Alltag machen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein unglaublich facettenreiches und produktives Thema ist.
Vielleicht darf ich noch etwas ergänzen. Eine Frage, die sich ja heute auch sehr stark stellt, ist gerade auch ausgehend von Corona zum Beispiel, wie gehen wir eigentlich damit um, dass es Menschen gibt, die die Ordnung stören? Und auch da würde ich sagen, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass es selbstverständlich immer die Personen braucht und brauchte, die die Ordnung zumindest in Frage stellen. Und wir haben an dieser Tagung natürlich auch Dieter Thome eingeladen. Das ist eigentlich der vielleicht Denker der Störung jetzt in den letzten Jahren gewesen, der ein Buch vorgelegt hat, das heißt Puer Robustus. Das befasst sich sehr stark mit der Figur des Störenfrieds, der in der Philosophiegeschichte immer wieder eine Rolle gespielt hat bei ganz verschiedenen Philosophen. Und er unterscheidet im Grunde genommen den einen Störenfried, der totale Querulant, derjenige, der die Ordnung in einer Art und Weise stört, wo es ihm nur um eigene Machterhaltung geht, um den Trieb der Zerstörung sozusagen, den unterscheidet er vom sogenannten normozentrischen Störenfried, also demjenigen, der eine neue Ordnung im Blick hat, der wirklich gerne möchte, dass wir die Ordnung ersetzen mit einer neuen Ordnung, nicht jegliche Ordnung einreißen. Das sind zum Beispiel zwei Möglichkeiten zu unterscheiden, die ich sehr plausibel finde und interessant finde. Und an dieser Unterscheidung werden wir uns auf jeden Fall auch abarbeiten. Denn es ist völlig klar, so eine Figur wie ein Staatsverweigerer zum Beispiel, ist eine Figur, die uns heute beschäftigen muss und beschäftigen soll. Und sie wird auch eine Rolle spielen bei uns.
Ja, zu den Ausführungen von Barbara Bleisch möchte ich nur noch hinzufügen. Wir können jetzt nicht alle Vorträge aufzählen, aber das Programm steht natürlich schon fest und Sie können es unter www.philosophikum.com einsehen und sich dort auch für das Philosophikum anmelden. Sie sollten allerdings schnell sein, weil wir schon fast restlos ausverkauft sind.
Vielen Dank, Herr Lissmann, Frau Bleisch, für das Gespräch und vielen Dank, Herr Lissmann, für den Hinweis. Den Link zum Philosophikum finden Sie auch in den Shownotes. Das war Denken am Berg. Damit Sie auch ganz sicher keines der kommenden Gespräche verpassen, abonnieren Sie doch unseren Kanal. Und selbstverständlich freuen wir uns auch sehr über Ihr Feedback. Hinterlassen Sie uns gerne Ihre Kommentare und geben Sie Denken am Berg doch auch ein Like auf der Plattform Ihrer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören.
Eine Produktion von Radio Tourism im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.